Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Kira und es geht um suchtkranke Ex-Partner und den Versuch, die Kinder nicht süchtig werden zu lassen und woher das eigentlich alles kommt. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Kira.
Hallo.
Hallo. Schön, dass du da bist. Der Fab hat hier so einen Tisch aufgebaut. Jetzt ist es so ein bisschen wie beim Verhör.
Ja.
Fehlt nur noch der Scheinwerfer.
Genau.
Sicht vorbei, so die Deckenstrahler.
Genau.
Naja. Worüber wollen wir denn sprechen?
Ich war 10 Jahre in suchtkranker Beziehung und da sind 2 Kinder draus entstanden.
Mhm.
Die sind jetzt 11 und 13 Jahre alt. Ein Sohn, der ist 11 und eine Tochter, die ist 13. Und ich merke, also ich habe das Thema Suchterkrankung für mich bearbeitet und bin da auch dran seit 5 Jahren.
Wer war süchtig?
Der Vater der Kinder.
Mhm.
Der ist alkoholabhängig.
Mhm.
Und wir haben uns damals auch deswegen getrennt. Wir sind auch geschieden und ja, wie gesagt, seit 5 Jahren bearbeite ich das Thema für mich, dass ich da auch aus der Co-Abhängigkeit rauskomme, so gut es geht. Ist natürlich schwierig und zäh.
Vor allem, wenn man Kinder hat. Ja,
genau.
Ja.
Und ich merke, dass mein Sohn jetzt in einem Alter ist, wir kommen jetzt in diesen Bereich Medienkonsum und ich habe da ein Thema, ich merke das. Er benimmt sich nicht anders als andere Jungs in dem Alter und ich benehme mich aber anders als andere Mütter. Ich gehe damit viel unfreier um und ich habe da ständig Angst und Sorge und schränke das ein. Und mache mir Gedanken, ob das zu viel ist, ob das zu wenig ist. Und es ist immer Thema bei uns zu Hause. Und ich merke aber tatsächlich auch, dass wenn ich mal ein bisschen locker lasse und ihm quasi die Zeit gewähre, die er denkt, dass die angenehm ist für ihn und okay ist für ihn, dass wir auch viel entspannter miteinander sein können. Aber es ist immer so ein Wechsel zwischen, muss ich das jetzt einschränken? Kann ich ein bisschen locker lassen und ich handle so wenig aus Intuition, sondern ich habe immer dieses Thema im Kopf, oh Gott, ich will nicht, dass der abhängig wird.
Mhm, okay, ja. Lass uns mal einen Schritt zurückgehen.
Ja.
Wie bist du in der Beziehung gelandet mit diesem Mann?
Wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, also warum hast du gedacht, dass das ein guter Partner für dich ist?
Wir haben sehr gut zusammengepasst. Wir haben beide in den Ursprungsfamilien Themen mit der Suchterkrankung.
Mhm.
Meine Mutter ist erwachsenes Kind und in einer Co-Abhängigkeit, nie aufgearbeitet.
Mhm.
Und ich habe das übernommen als Tochter. Und er kommt aus einer stofflich abhängigen Familie schon seit Generationen.
Mhm.
Und deswegen haben wir natürlich sehr gut zusammengepasst.
Entschuldige, stofflich abhängig bedeutet?
Alkohol.
Okay, so sagt man das. Das wusste ich
ja
nicht. Okay,
ja.
Alles klar. Das heißt, ein Alkoholikerkind aus einer Alkoholikerfamilie.
Genau.
Die Chance, dass er Alkoholiker wird, liegt ja also relativ hoch,
genau.
Erfahrungsgemäß.
Genau.
Oder ist relativ hoch. War er damals schon alkoholabhängig, als du ihn kennenlerntest?
Also mit Rückblick würde ich sagen, ja.
Mhm. Okay. Hat er damals Interesse gezeigt, daran das aufzuarbeiten?
Ja, also ich war diejenige, die erstmal auf das Thema aufmerksam gemacht hat, weil ich gemerkt habe, dass da irgendwas komisch läuft. Wir sind relativ früh eine Familie geworden tatsächlich. Also wir haben uns ein Jahr gekannt, dann war ich das erste Mal schwanger.
Mhm.
Und ich habe dann im Prinzip durch das Baby gemerkt, dass bei uns was anders läuft als in anderen Familien. Dass er zum Beispiel nach Treffen mit seinen Freunden Verantwortung nicht mehr übernehmen konnte, weil er halt ausnüchtern musste. Und einfach nicht ansprechbar war. Dass er auch immer wieder in depressive Phasen verfallen ist, wo er auch nicht ansprechbar war, also wo er im Prinzip nur als Hülle da war und nicht sich ums Kind kümmern konnte.
War das denn was, was dir, entschuldige, dass ich dir da so reinfahre, nur damit ich das weiß, war das ein Gefühl, was dir vertraut vorkam? Also war es ungefähr so, wie du es von zu Hause kanntest?
Nee, gar nicht.
Nee. Mhm.
Und ich habe das Thema dann aufgemacht. Wir waren dann auch bei einer Paartherapie und haben das besprochen. Und es wurde dann auch recht klar herausgearbeitet, dass wir beide ein Thema haben mit der Erkrankung. Der Therapeut sagte immer, es sind 2 Seiten einer Medaille bei uns. Ja, also das ging dann auch so weit, wir haben uns dann einmal getrennt. Wir sind dann nochmal zusammengekommen, weil wir das weitermachen wollten mit den Kindern. Er ist dann auch in die Reha gegangen, ambulant, also 2 Jahre tatsächlich. Und dort hat er für sich dann erarbeitet, dass er keine Luft mehr kriegt in der Beziehung und dass er da raus muss. Und ich habe gleichzeitig aber auch gemerkt, dass mich das kaputt macht, wie wir zusammenleben. Und wir haben im Prinzip zusammen beschlossen, ehe wir jetzt kaputt gehen und hier was ganz Schlimmes passiert, auch mit den Kindern, also dass die Schaden davon tragen, trennen wir uns.
Mhm.
Und das war dann, also war eher so ein Vernunftsgedanke. der uns dazu bewegt hat.
War aber natürlich einer, der das Wohl der Kinder gut im Blick hatte.
Ja.
Trinkt er aktiv noch?
Wieder.
Wie schlimm ist es?
Weiß ich nicht. Wir leben ja nicht zusammen.
Aber darf er die Kinder sehen?
Er darf die Kinder sehen und die Kinder wollen nicht so gern zu ihm. Also wir sind jetzt bei einmal in der Woche am Vormittag. Da trinkt er nicht. Er ist auch nicht betrunken. Und er war auch nie der Pegeltrinker, sondern er ist eher so ein, naja, Quartalstrinker. Also einmal alle 3 Monate den totalen Absturz. Und ich weiß nicht, wie es darum steht. Ich weiß, dass das okay ist, wenn die Kinder bei ihm sind. Also in dem Moment kann er die Verantwortung übernehmen, aber es reicht halt nur für einen Vormittag in einer Woche. Und die Kinder möchten nicht mehr zu ihm. Sie sind halt deswegen auch nicht so oft bei ihm. Dieser Vormittag ist in Ordnung. Und ansonsten hat er aber in meine Richtung kommuniziert, dass er wieder trinkt. Naja, mit allem, was dazu gehört. Er hat es im Griff und er guckt drauf und so.
Ja, scheiße. Wie war es bei dir in der Familie zu Hause?
Ich kann mich daran erinnern, mein Vater hat eigentlich nie getrunken, weil der, wenn wir irgendwo waren, bei irgendwelchen Familienfeiern oder so, war immer klar, dass er fährt. Und der hat die Verantwortung komplett übernommen für uns als Familie. Der hat nie getrunken, weil er uns immer halt gut nach Hause bringen wollte. So kenne ich das. Und meine Mama war immer eher die, die dann mal ein Gläschen zu viel getrunken hat und war auch nie so exzessiv, ja, halt mal ein Glas zu viel. Was für mich einschneidender war in der Kindheit und auch in der Jugend, waren ihre co-abhängigen Züge, dieses übergriffige, grenzüberschreitende, kontrollierende, immer lieb gemeint, aber mit dem Versuch halt alles im Griff zu haben. Und ich habe mich da total gegen gewehrt und ich wusste nie, gegen was ich mich eigentlich wehre. Ich habe sie immer auf Abstand gehalten, weil mir das zu anstrengend war. Und habe das erst jetzt mit der Bearbeitung des Themas eigentlich gemerkt, was mit ihr los ist und wie sie sich verhält. Naja, und diese Charaktereigenschaften, die habe ich stark übernommen. Also so war ich auch in der Beziehung und so war ich auch mit meinem Ex-Mann. Und das war auch ganz klar, als er sagte, er kriegt keine Luft, habe ich sofort verstanden, was er meint, weil ich habe auch keine Luft in der Beziehung zu meiner Mutter bekommen.
Ja.
Und so war ich auch ein Stück weit mit den Kindern, die waren ja noch sehr klein. Und jetzt habe ich aber das Glück, das nochmal anders machen zu können, je größer sie werden. Also ich bin da sehr reflektiert und die Kinder wissen das auch um mein Thema. Und immer wenn irgendwie was zu viel wird, sagen die mir das auch ganz klar. Mama, lass mal sein, ich habe da jetzt keine Lust drauf. Und dann denke ich mir, oh toll, ja, okay, alles klar.
Aber das ist super, das machen meine Kinder Gott sei Dank auch.
Mhm.
Ja, weil ich habe mal versucht, mit dieser Kontrolle, ja, das Chaos zu beherrschen, was auch in einem selbst herrscht. Ja, also ich bin zum Beispiel, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, so total obsessiv, was das Einräumen der Spülmaschine angeht. Ja, ich mag, wenn die Bestecke zusammengeordnet sind und. Und dann fragte mich mal eine Freundin, warum das so wichtig sei. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Teil meines Lebens, den ich zu 100% kontrollieren kann. Das gibt mir Sicherheit. So. Und ich komme ja auch aus einer Familie mit Suchtgeschichte. Darum kann ich deine Ängste total verstehen, auch deinen Sohn betreffend. Und ich kann dir aber nur sagen, wie ich es gemacht habe. Weil es gibt ja ganz strenge Vorgaben oder ja, Weisungen, wie viel Screentime gut ist pro Kind, pro Tag und so weiter. Ich finde das relativ unrealistisch, weil es nicht mit einbezieht, wie krass das Leben für Alleinerziehende ist. Und es schließt auch nicht ein, wie viele Kinder inzwischen, und das ist bei uns zu Hause so, ihr ganzes soziales Leben auch über Discord und so weiter leben. Das heißt, die zocken nicht nur stumpf, sondern die führen ganze Unterhaltungen, die erzählen sich alles währenddessen, die verabreden sich auch und so weiter. So, magst du noch kurz erzählen, was in dir passiert, wenn dein Sohn zockt?
Wenn es darum geht, jetzt ist Schluss und ausmachen und er dann halt eskaliert, weil er natürlich nicht ausmachen will, was ganz normal ist, dann kriege ich, also meine Brust wird ganz eng. Ich kriege da kaum Luft. Das ist so richtig das ist so richtig Angst, die ich spüre, weil ich denke, oh Gott, mit ihm stimmt irgendwas nicht. Der kann jetzt das Gerät nicht ausmachen. Ich habe das bei meiner Tochter nicht. Die eskaliert aber auch nicht so krass. Also die ist da, naja, verständiger, aber auch schon älter. Ja, so. Und ich merke immer wieder, wenn diese Angst in mir hochkommt und ich merke, wie eng mir das wird in der Brust, dass das nicht das Thema ist, was ich mit ihm habe. Ich habe Angst.
Dass du scheiterst in deiner Aufgabe.
Ja, total.
Ja.
Genau.
Also, mein kleiner Bruder, Halbbruder, der hat früher gezockt wie ein Wahnsinniger. Mhm. Da kommen unsere Kinder nicht im Traum gegen an. Nächtelang. Und der ist jetzt Architekt und super glücklich. Mhm. Ja, also.
Und so eine Geschichten höre ich tatsächlich öfter. Ja. Und ich unterhalte mich ja auch viel, ja, darüber, bei andere Familien, Kinder in dem gleichen Alter. Ich versuche das immer abzugleichen. Und ich weiß, dass die Jungs in dem Alter alle so sind. Und ich weiß auch,
es geht ja um dich, ja.
Klar. Ja, genau. Und ich weiß auch, dass viele mir dann erzählen, ja, mein Bruder so und mein Bruder so. Und also das gibt mir auch Hoffnung und ich höre da auch drauf und ich gucke da auch drauf. Und ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich, dass mein Sohn gleichzeitig halt auch echt in der Schule zu tun hat. Also der hat keine guten Noten, der hat keine Lust auf die Schule, der findet das alles doof, der will nicht hingehen, hat eine LRS diagnostiziert bekommen und da müssen wir jetzt mit Lerntherapie rummachen und so halt alles. Und das ist so ein Bündel aus, oh Gott, ich mache mir Sorgen um ihn.
Ja, kenne ich alles. Beide Kinder haben eine LRS-Diagnose. Der Große macht keinen einzigen Rechtschreibfehler mehr. Also es ist einfach, ich glaube, dass Jungs teilweise länger brauchen. Dann muss man in Sachen Rechtschreibung auch sagen, diese Pest, das schreibt mal so, wie ihr es hört, hat einfach ganze Generationen versaut. Mhm. So ein Schrott. Eine Bekannte von mir, die ist Lehrerin, die sagt, nicht mal die Abiturienten können vernünftig rechtschreiben, was ich echt katastrophal finde. Ich bin ja Journalistin, super streng da. Mhm. So, aber ich kenne all diese Ängste natürlich. Und ja, dieses Zocken spricht natürlich total das Belohnungszentrum an. Das heißt, es entsteht genau das Gleiche wie bei einer Kokainsucht. Mhm. Und darum ist es so gefährlich, weil das echte Leben das natürlich überhaupt nicht toppen kann, ja, was da in Action passiert. So, ich habe aber jetzt bei beiden Kindern beobachtet, dass es irgendwann kommt das Leben und das ist interessanter. Mhm. So, auch bei dem Kleinen. Aber diese Kämpfe hatte ich am Anfang natürlich auch, bis ich dann angefangen habe, loszulassen. Mhm. Weil das für alle so erschöpfend ist. Ne? Mhm. Und weil Kinder das, glaube ich, auch logischerweise nicht nachvollziehen können, diese Kaskade an Ängsten, die da in einem losgetreten wird. Und darum habe ich so gemacht, wir machen erst die Pflicht. Also wir sagen Schulaufgaben, keine Ahnung, mit dem Hund rausgehen. Haben sie nie gemacht, ich lüge. Nur in Notfällen. Aber irgendwie sowas, also Hausaufgaben oder was halt erledigt werden muss. Und dann darfst du zocken, bis es Abendessen gibt. Mhm. Oder bis es so. Und daran müssen wir uns halten. So habe ich es auch kommuniziert, damit hier nicht das totale Chaos ausbricht. Und ich verstehe, dass das mega ätzend für dich ist und dass das Panik auslöst und du wütend bist, weil du nicht länger zocken darfst. Aber wir müssen hier irgendwie versuchen, das so in Ordnung zu halten, dass es geht. So. Und dann würde ich aber auch immer, oder so habe ich es gemacht, am Wochenende zum Beispiel das Maß meines Widerstandes daran bemessen, wie viel Kraft ich habe an dem Tag. Das ist genau wie in den Supermarkt gehen. Schaffe ich heute, mich durchzukämpfen, ohne dass es Schokolade gibt oder halt nicht. Mhm. Ja, dann drücke ich ihm am Anfang eine Schokolade in die Hand und sage, hier, das kaufen wir heute und gut ist. Mhm. Ja, und ich finde, und das habe ich ja eingangs schon gesagt, was bei dieser ganzen Kinder sollen nur so und so viel Minuten, Stunden zocken am Tag oder am Telefon sein und mit Medien konsumieren. Als Alleinerziehende ist es nicht zu schaffen. Mhm. Du brauchst Inseln der Ruhe. Es hilft nichts. Zumal die moderne Welt auch so funktioniert. Also die sind da teilweise zu 6, 7 in den Gruppen. Mhm. Nachdem sie sich in der Schule den ganzen Tag gesehen haben und quatschen nonstop. Das Zocken ist da häufig Nebensache. Mhm. Ja. Und wenn diese Fortnite-Phase erstmal überstanden ist, wo das ganze Taschengeld da in irgendwelche bescheuerten Sachen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, reinfließt, dann beruhigt sich das wieder. Mhm. So. Und dies auch noch als Beruhigung, die lernen unglaublich viele Skills dadurch.
Mhm. Unglaublich viele. Ja.
Also wenn wir draußen spielen, wir machen dann teilweise aber auch so Teenager-Kram wie Lasertag oder VR-Krempel in so Hallen oder so. Die haben völlig andere Netzwerkgedanken, die sind super reaktionsschnell, die können viel komplexer denken. Und ehrlich gesagt, ich habe festgestellt, dass bei dem Großen ist es sowieso massiv ausgeprägt, weil der einen Asperger hat, aber auch bei dem Kleinen, das Logikdenken ist so vernetzt und verschachtelt durch diese Zockerei, das kannst du auf anderem Wege gar nicht lernen. So. Ich finde immer, das Einzige, worauf du aufpassen musst, ist, dass es nicht nur das gibt, dass sie auch noch ab und zu mit anderen spielen im echten Leben. Muss auch nicht übermäßig sein. Und dass sie ab und zu Kultur mitbekommen und ein bisschen ab und zu in Bücher gucken. Mhm. Also für mich wäre es sonst nicht zu schaffen gewesen. Ja.
können wir endlich los.
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Und es sind ja nicht nur die Ruhephasen, es ist halt auch so, ich habe ja auch noch ein Leben. Mhm. Und ich möchte mich halt auch mal mit Freunden treffen zum Beispiel. Und es ist immer so diese Abwägungsgeschichte. Entweder telefoniere ich abends nochmal 2 Stunden mit einer Freundin und die Kinder sitzen vor den Geräten und ich habe meine Ruhe, ja. Oder ich passe auf und bin zu Hause und keiner macht, was er will.
Ja, lass es.
Und alle haben schlechte Laune.
Lass es.
Genau.
Lass es einfach. Wirklich, es ist genau, also bei Zähneputzen, das ist das Einzige, wo ich echt extrem streng bin, weil ich so schlechte Zähne bekommen habe, dadurch, dass ich als Teenie vor Teenie nicht geputzt habe, weil keine Sau drauf aufgepasst hat. Aber lass es. Es ist viel wichtiger, dass du gut drauf bist und ein bisschen aufgeladen bist und die okay sind. Achte ein bisschen drauf, dass die wissen, das ist nicht das Einzige, was es auf der Welt gibt. Lad die ein, Sachen zu machen. Und ich habe festgestellt, meine Kinder haben völlig schräge Interessen. Ich kriege die mit ganz anderen Sachen, als ich gedacht habe. Sie wollen nicht zwangsläufig Zeit mit mir verbringen, aber die haben Lust, mit mir irgendwas Neues zu entdecken. Mhm. Also keine Ahnung, Kochkurs oder so. Die wandern total gerne, was auch ein bisschen schräg ist. Aber lass los. Ja, entgegen aller Mahnungen, weil sonst dreht ihr durch.
Genau, das habe ich auch gemerkt, ja.
Und was ich total sinnvoll finde, ja, Lerntherapie hin oder her, man kann auch die modernen Medien nutzen, um schulische Themen durchzupeitschen. Zum Beispiel Mathe, Daniel Jung und Co., Khan Academy, wenn du noch ein bisschen Englisch drauf packen willst. Mhm. Also diese Verteufelung finde ich manchmal auch so ein bisschen komisch. Ja, natürlich verändern sich die Hirnstrukturen, aber die ganze Welt ist so ein Haufen Scheiße. Mhm. Die Kinder brauchen teilweise auch einen sicheren Platz, wo sie wissen, was passiert. Mhm. Ja? Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher, dass wir draußen auf der Straße rumkicken oder Klingelmäuschen spielen oder so. Es ist einfach eine Katastrophe. Mhm. Ja? Also ich habe das, der Große hat mir das mal erklärt, für ihn ist das total ein Ort, in dem er weiß, was passiert. Wie für dich. Das ist ein Ort, der zu kontrollieren ist.
Ja.
Und mit diesem ganzen Überwältigenden ist das was, ist eine kleine Welt.
Ja. Ja, und ich merke das auch, wenn der zum Beispiel was guckt. Also der lacht so aus vollem Herzen, das geht dem so gut.
Ja.
Der ist so befreit im Lachen, das hat der den ganzen Alltag nicht.
Ja.
Und ich, ganz ehrlich, ich freue mich dann auch, wenn ich ihn höre, weil ich denke, ja, toll, da ist er noch. Er ist noch ein Kind und er kann noch lachen.
Ja, setz dich zu ihm. Wie viele bescheuerte Videos ich mir angeguckt habe. Es gibt so eine Firma, die heißt VAT19, also VAT19. Und die verkaufen so Ramsch, ehrlich gesagt. Limo, die nach Bacon schmeckt. Kaugummi, das explodiert, was weiß ich, so Zeug halt. Und die machen das super clever. Die machen aus diesem ganzen Schwachsinn immer so sehr kinderfreundliche so Challenge-Videos und so ein Blödsinn. Und das haben wir bestimmt ein halbes Jahr, haben wir das jeden Tag zusammen geguckt. Ich dachte, mein Hirn trocknet aus, aber es war Zeit, die wir zusammen verbracht haben, weil es ihm wichtig war, mir seine Welt zu zeigen.
Ja.
So. Und das immer abzutun und zu sagen, dieses blöde Gezocke und so, wertet auch die Kinder ab, weil das sind deren Interessen.
Ja.
So, zock mit dem.
Ja.
Ich wurde verlacht, weil ich nur im Kreis gehen kann und in die Luft schießen. Aber ich komme mit den ganzen Knöpfen nicht. Aber auch das hat Spaß gemacht, für ihn. Weil er konnte mir dann was erklären. So. Ich verstehe total diese Angst, Süchte. Ich würde einfach, gerade wenn Alkohol, Nikotin und sowas eine Rolle spielt, da würde ich extrem wachsam sein, weil das viel, viel, oder überessen und so, weil das viel, viel schwerer zu dem auszuweichen ist. Ja. Und man weiß ja auch, dass so Suchttendenzen vererbt werden. Das ist ja auch endogenetisch dann eingefressen, wenn wirklich alle Generationen Süchte haben, bloß das kann man auch durchbrechen. Also ich würde dann immer, wenn die ein bisschen älter sind, eine große, große Familientherapie machen, nur ihr drei. Ich würde Aufstellungsarbeit machen und. Alles, damit die sehen. Es geht nur darum, das ins Bewusstsein zu holen, damit die wissen, meine Gefühle dürfen hochkommen und ich darf alles fühlen, was ich will. Auch diese Wut, wenn ich nicht mehr zocken darf, auch diese Trauer, auch diese Verzweiflung, was weiß ich, Freude aber auch. Sucht ist ja immer eine Kompensation für etwas, was nicht gefühlt werden darf. So. Ja. Und je mehr du denen beibringst, alles zu fühlen, desto geringer wird das Suchtrisiko.
Ja. Okay.
So. Das heißt, alles wertschätzen, was aus denen rauskommt. Alles.
Ja. Also es ist tatsächlich manchmal schwierig. Der hat eine Wut, also da gehen halt auch Dinge kaputt und Beleidigungen, schlimmste Beleidigungen werden ausgesprochen und so. Also es ist auch manchmal schwierig auszuhalten, was da aus ihm rauskommt.
Aber der hat, also A, und das fand ich immer eigentlich ganz schön, wenn die zu Hause so ausklingen, dieser ganze Druck, was glaubst du, was der für einen Druck hat mit einem Vater, der echt so abgestürzt ist. Ja? Das ist für den nicht schön. Man muss auch überlegen, ob das Sinn macht, die einmal die Woche dahin zu bringen. Ja. Weil eigentlich nicht. Und bei dir kann er das aber rauslassen.
Ja. Und trotzdem muss ich halt auch darauf achten, dass ich nicht die einzige Ansprechpartnerin bin, weil das halt auch echt viel ist.
Ja, aber dann geht ihr zusammen zur Therapie einmal die Woche und sagt, du brauchst das, er muss bitte mitkommen und deine Tochter auch, weil dir das auch zu viel Druck ist.
Ja.
Der ist ja nicht doof, mit 11 versteht er das schon.
Ja.
Und Hauptsache, der muss so viel Vertrauen haben, dass er weiß, er wird trotzdem geliebt. Und zwar bedingungslos. Ja, egal was ist, und wenn er sagt, du bist die beschissenste, fotzigste Drecksmutter der Welt, du dumme Schlampe, was weiß ich, sagst du, das verletzt mich sehr, ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich sehr und eigentlich möchte ich nicht, dass wir so miteinander sprechen.
Ja, nicht nur eigentlich.
Ja, genau, nicht nur eigentlich, ich möchte das nicht.
Genau.
Aber es ist okay, wenn du deine Wut hier rauslassen musst.
Ja.
Ja. Und vielleicht täte dem auch was Körperliches gut. Ja. Es gibt Kinder, die haben so Regulationsschwierigkeiten wegen der ganzen Scheiße, die denen aufgebürdet wird. Die brauchen körperlichen Outlet und da kann ich sehr, sehr empfehlen für Jungs Grappling. Grappling ist so wie Ringen, bloß du startest direkt am Boden, ist deutlich weniger riskant. Oder Brazilian Jiu-Jitsu oder so. Wenn die körperlich sich austoben können, dann reguliert sich sehr, sehr häufig auch die Psyche, weiß ja selbst, wenn du irgendwie mal richtig...
Ja, ja, klar. So. Also er ist da auch in so einem Verein, er macht das auch und es tut ihm auch gut, das merke ich. Er kommt an dem Tag dann immer viel entspannter nach Hause als sonst.
Ja, oder Parkour. Ja. Irgendwas, wo die sich richtig dolle spüren.
Ja, genau. Es geht ums Spüren. Es geht immer wieder um sich spüren. Das merke ich auch bei ihm ganz doll,
Reittherapie, sensationell. Pferde sind einfach der Knüller. Alles mit Tieren. Ja, ins Tierheim gehen, vorlesen, einsamen Katzen und so weiter.
Ja.
Das ist... Es gibt ja so viele Wege, wie man Kinder dazu bringen kann, das zu tun, was gut für sie ist, ohne dass sie es merken. Also Vorlesen im Tierheim, da üben sie Lesen, denken aber, sie tun was für die Katzen.
Ja.
Ja?
Ja.
Easy. Muss nur das Tierheim mitmachen. Ich weiß nicht, ob die sowas hier anbieten.
Ja. Ja, ich habe auch schon gemerkt, Monopoly spielen ist ganz toll. Rechnen, lesen.
Ja.
Es ist ganz toll. Ich mag das Spiel gar nicht, aber ich setze mich auch mit denen hin und spiele es mal, ja. Also, wo du sagst, auch mit der Wut und so, ich merke auch, dass ich da tatsächlich auch ein kleines Thema habe. Also, ich merke, dass es meine Wut ist, ja. Ich kann auch so wütend werden und kann auch Dinge zerschlagen, tatsächlich. Er ist ein guter Spiegel. Und ich merke, das ist noch ein nächstes Thema, was ich noch ganz kurz auch anbringen wollen würde. Die Auseinandersetzungen mit ihm sind anders als mit meiner Tochter. Ich nehme die persönlicher von ihm. Und ich habe immer das Gefühl, ich nehme es persönlicher, weil er ein Junge ist.
Ja, was denkst du, woran das liegt?
Ich kann es nicht richtig einsortieren. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist generell mein Blick auf die Männer, wie ich mich von ihnen behandelt fühle. Also ich gehe gern so ran an Beziehungen zu Männern, dass ich mich da so ein bisschen erhebe und zeige, ich habe es im Griff und ich kann dir helfen, ist alles gar kein Problem. Das mache ich auch mit ihm so im Übrigen, der mich total wegbeißt.
Ja, kein Wunder, dass er dich wegbeißt.
Genau, genau. Und ich mache das auch mit erwachsenen Männern und ich habe es auch mit meinem Ex-Mann so gemacht. Und dann bin ich da an dem Punkt die Starke und kann gut funktionieren, was natürlich ein totales Ungleichgewicht in die Beziehung bringt. Ich werde groß und er wird klein.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich dann mal darüber spreche, mich öffne und über meine Gefühle spreche, das kann auch mit meinem Sohn sein, und ich mache mich auf und dann kommt, da fühle ich mich immer, als ob ich so ein kleines Kind bin, was irgendwie ankratzt und hilflos ist. Mhm. Und ich fühle mich auch manchmal mit meinem Sohn so.
Ja, schwarze Schafe in Familien oder Kinder, die sind immer dafür da, das aufzuzeigen, was gerade noch zu bearbeiten ja. ist. So. Und dann weißt du doch eigentlich schon, was das Thema ist. Du musst an dir arbeiten unbedingt, ne? Und gerade wenn du so ein super People-Pleaser bist, angepasst, ich helfe dir, pass auf, lass alles fallen, ich regel das, treibst du die Leute in die totale Machtlosigkeit und wenn jemand clever ist, wehrt er sich dagegen, so wie dein Sohn.
Ja.
Dein Mann hat sich nicht gewehrt,
ja.
aber dieser ja. Mhm. So, dann sagst du, entschuldige, ich bin dir zu nahe gekommen, was würdest du denn wollen? Mhm. Oder wie würdest du es machen? Gib ihm Verantwortung.
Ja.
Der ist 11 Jahre alt, der kann sein Leben eigentlich selber organisieren,
ja.
was er wünscht. Ja? Also so die groben Züge, der hat schon ein Gespür dafür, hat jedes Kind. Mhm. Man muss bloß hören. Mhm. Ja. Und das macht es natürlich auch Männern, die möglicherweise deine Partner werden wollen, wahnsinnig schwierig, weil in dem Entwicklungszustand wirst du einfach nur wieder so einen und wieder so einen anlocken, der nicht so weit ist zu sagen, stopp, hier ist eine Grenze,
ja.
ich bin ich und du bist du.
Ja.
Ja, und du dringst hier nicht in mich ein, weil ich kann das selber bestimmen. Und das ist natürlich eine Machtlosigkeit, die möglicherweise auch dein Vater gespürt hat, der sich dann darauf zurückgezogen hat, der Liebe Unkomplizierte zu sein, der das regelt, was die Mutter nicht regeln kann.
Ja.
Bloß nicht anecken.
Ja, beziehungsweise sich auch ganz rausgenommen hat.
Ja, klar.
Er hat ihr da das Feld überlassen. Ne?
Ja.
Da bin ich auch immer noch ein bisschen wütend drüber.
Ja, aber du bist wütend auf ihn, du bist wütend auf Männer. Es prägt natürlich dein ganzes Männerbild,
ja.
logischerweise.
Ja.
Und dein Sohn ist nun mal ein Mann und du wirst ja. viele Sachen an ihm wiedererkennen, die du schon kennst.
Mhm.
Auch an dir selber.
Mhm.
Mhm. So. Darum ist es immer super, die eigenen Kinder genau anzugucken, weil man dann weiß, ah, schau mal.
Ja, wie unangenehm.
Ja, sehr unangenehm. Ja, darum muss man eigentlich, finde ich ja, jeder, der Kinder kriegt, sollte vorher echt jahrelang Therapie machen,
ja.
damit man aufräumt. Ich habe es ja auch nicht gemacht, schön dämlich.
Ja.
Häufig ist ja so, wenn einer sich aus dem System rausentwickelt und sagt, ich mache da nicht mehr mit, so wie es war, dann müssen alle anderen nachrücken, ja, weil das System nicht mehr funktionsfähig ist. So. Und häufig schreiben ja auch ja, Frauen, auch hauptsächlich, ja, meine Follower sind fast alle Frauen, die sagen, mein Mann will aber nicht ja, sich weiterentwickeln. Die haben ja häufig totale Angst, sich zu konfrontieren. Aber es bringt schon was, und sei es nur für einen selber, wenn man selbst an der Ehe, Beziehung oder sonst was arbeitet und an sich, weil die anderen nachrücken müssen. Mhm. Und wenn sich dann jemand total dagegen entscheidet, ja, dann ist er eh raus.
Mhm.
Also finde ich sowieso ganz schwierig zu sagen, wir machen das zusammen, aber nur du hast das Problem. Das geht halt nicht.
Ja.
Ja. Mhm. Ich finde, dein Sohn macht einen sehr kräftigen, gesunden Eindruck,
ja.
dass er sich gegen dich wehrt.
Der macht einen guten Job, ja, ja,
ja.
ja.
Also nimm ihn ernst da.
Ja, mache ich auch.
Ja.
Mache ich auch. Es ist kräftezehrend.
Klar, total. Aber du wirst dich da herausentwickeln.
Mhm.
Jedes Mal, wenn er total ausrastet, nimm das nicht persönlich. Der meint es nicht persönlich. Mhm. Selbst wenn er sagt, du dumme Drecks-Scheiß-Mama oder was weiß ich, das ist nicht persönlich gemeint. Das ist ein Ausdruck ja, der Verzweiflung über die Gesamtsituation.
Ja.
Aber geh ein paar Schritte zurück und überlege, wo bin ich in ihn eingedrungen, wo ich es nicht hätte tun dürfen. Ja, wo habe ich ihn bevormundet?
Mhm.
Auf eine blöde Art, dass er sich klein gemacht fühlte. Und das heißt nicht, bitte um 8 Uhr ausmachen, sondern das ist ja feinstofflicher meistens.
Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Und manchmal hilft es auch, wenn man sagt, ich nehme dich ernst in deinen Gefühlen.
Mhm.
Ja? Oder ich nehme total wahr, was du gesagt hast. Und es auch so fühlt. Ja.
Mhm.
So bescheuert es klingt, aber das merken die.
Hm.
Ich nehme dich total ernst in deiner Wut und ich verstehe das.
Mhm.
Aber bitte verstehe ja. auch meine Seite. Ja.
ja. Also ich merke bei dem, was du sagst, das tut mir gut und ich bin da auch auf einem guten Weg, weil so sprechen wir auch miteinander.
Mhm.
Und wie gesagt, seit ich das jetzt ein bisschen locker gelassen habe, tatsächlich mit dem Konsum, ist auch mehr Frieden bei uns zu Hause tatsächlich.
Ja.
Ja. Ich finde es ganz toll. Der ist auch echt ein toller Typ und ich glaube zum Beispiel auch, dass aus dem auf jeden Fall mal was wird, einfach weil der sich rigoros von Dingen, die ihm nicht gut tun, abwendet.
Mhm.
und er sich dann Dingen zuwendet, die er gut findet. Und wenn er das sich erhalten kann, bis der erwachsen ist, gar kein Problem, ja, der wird es machen. Und es ist, naja, die Angst, die dann hochkommt, das ist manchmal dann, wenn ich diese Verbindung zu meinem Gedanken dann da so ein bisschen verliere, ja, also das Vertrauen. Wenn ich das Vertrauen verliere, dann kommt diese Angst, die schnürt dann meinen Brustkorb zu und dann haben wir schon wieder ein Thema zu Hause. Und Dann denke ich schon wieder, oh Gott, das ist alles ganz schlimm, weil er kommt ja, also sein Papa ist halt erkrankt. So.
Ja, aber dann vielleicht sagst du es laut, ich vertraue dir.
Ja.
Ich vertraue dir. Das muss er vielleicht auch, ja, selbst wenn er damit jetzt so nichts anfangen kann, es sickert ja ein. Mhm. Ja, und das hilft dir, dich da zu regulieren. Mhm. Weil nichts, was dein Sohn tut, soll dir Schaden zufügen. Das, so meint er es nicht.
Ja.
Sondern, ne? Und er ist nicht sein Vater. Und wenn alles gut läuft, wird das auch nicht.
Ja.
Aber es ist schon gut, dass du bei diesem Suchtthema aufmerksam bist. Und ich würde ernsthaft darüber nachdenken, ob man das ohne therapeutische Begleitung weitermacht, dass die Kinder dahin gehen.
Mhm.
Weil die merken üblicherweise, dass irgendwas nicht stimmt mit den Leuten. Das ist genau wie wenn du jemanden hast, der eine bipolare Episode hatte gerade. Du merkst, die Reste, die Spuren sind da noch da. Du spürst es. So. Und wenn sie da eh nicht gerne hingehen, man hat keine Pflicht dazu, Kinder zu kranken Menschen zu geben, die nicht in der Lage sind zu heilen. Ja.
Mhm.
Sprich da mal mit der Familienberatung oder so.
Mhm.
Oder er kommt, ihr macht was zusammen. Dann hast du zwar erstmal keine Freizeit in dem Moment, aber vielleicht hast du Freundinnen, die das ausgleichen können, wo du sagst, kannst du bitte 2 Stunden am Samstag nur hier in der Wohnung sein, damit ich mal auf den Markt kann oder zum Friseur oder irgendwas, worauf du Lust hast.
Ja, die sind schon so groß, die brauchen eigentlich auch keine Betreuung mehr. Dass die zu ihm gehen, das hat schon eher was auch damit zu tun, dass sie auch den Kontakt in dem Moment mit ihm haben wollen. Sie wissen, dass es ihr Papa ist. Die haben den auch lieb.
Mhm.
Und das ist jetzt das Minimum, worauf sie sich einigen konnten, um zu sagen, das halten wir hier gut aus jetzt. Wir sehen Papa, das ist toll. Wir wollen da aber nicht mehr das ganze Wochenende verbringen. Wir wollen da nicht mehr schlafen, auf keinen Fall. Das ist jetzt ein Kompromiss. Und das ist tatsächlich ein Kompromiss, den die Kinder mitentschieden haben.
Mhm,
also es ist nicht so, dass ich sie schicke, ja? So. Gut.
Okay, aber wenn sie sagen, heute wollen wir nicht, dann muss das respektiert werden.
Ja.
Unbedingt.
Genau, also da bin ich bei. Fälschlicherweise mache ich das immer so, dass ich meine Woche, meine Kraft aufspare in der Woche bis zum Sonntag, wo sie dann halt mal rübergehen und ich die Verantwortung für sie nicht habe.
Mhm.
Und wenn es dann spontan heißt, ja, wir gehen jetzt doch nicht, dann komme ich nicht klar mit meinem Kräftehaushalt.
Das ist aber dann dein Thema, nicht?
Ja, ich weiß.
Ja.
Ich weiß.
Also so wirst du einfach ratzfatz mit einem Burnout landen, wenn du so weitermachst.
Hm.
Schaffst du vielleicht noch ein Jahr maximal.
Hm.
So geht's nicht. Also du musst jeden Tag Zonen haben, wo du dich entspannen kannst. Und das wird sicher einfacher, wenn du sagst, wenn du dir das auch erlaubst, schwach zu sein und zu sagen, ich habe heute keine Kraft, das Zocken zu unterbinden.
Ja.
Zock, bis dir die Augen rauskullern.
Ja.
Ja?
Hm.
Ich muss jetzt ein Bad nehmen und dann, keine Ahnung, lese ich ein Buch und du zockst. Und ich denke nicht darüber nach.
Ja.
Ja. Und die haben nicht den Job, ja, ihren Vater im Leben zu halten. Das muss klar sein.
Mhm.
Und die haben auch keine Verpflichtung.
Mhm.
Die Eltern haben Verpflichtungen den Kindern gegenüber, nicht umgekehrt.
Ja.
Mhm. Wie sieht's denn an der Liebesfront aus?
Ach, da ist gar nichts. Ich war so beschäftigt mit mir und das war alles so anstrengend und da rauskommen, ich habe keine Lust auf Beziehungen tatsächlich. Also auf Beziehungen schon gar nicht und ich habe aber auch gerade gar kein Interesse, jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, dass mich da meine Angst, dass ich also noch in diesem Ungleichgewicht bin, ja, dass ich da auch gleich wieder so reinrutsche.
Mhm. Ja. Hast du eine Therapeutin?
Also jetzt gerade aktuell nicht. Und ich habe jetzt aber schon relativ viel gemacht. Also Therapie habe ich auch gemacht. Und alles Mögliche. Mediation, Hypnose.
Hypnose bringt da gar nichts.
Herzmauern öffnen, alles. Gespräche.
Herzmauern öffnen, was ist das denn?
Es ist, also da war mit so einem ich würde sagen, so ein kleiner Besen. Und dann, also es ging um Energien letzten Endes. Okay. Die, naja, also ich
Energien alles Mögliche. Helfen dir da gar nicht, weil das muss aus deinem ganzen System raus.
Ja, ne? Aufstellung habe ich auch schon gemacht und bei der Erziehungs- und Familienberatungsstelle war ich auch schon und auch mit den Kindern einmal zusammen. Und ich bin da auch so ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen.
Verständlich, bloß das sitzt noch so fest, es muss raus. Und das sind 2, 3 beschissene Jahre, die das dauert. Mhm. Und dann ist weg.
Okay.
Ja, und du tust es für dich.
Ja.
Du tust aber auch ein bisschen für die Kinder. Sehr.
Ja.
Nicht nur ein bisschen. Also es muss gemacht werden, so oder so.
Also Therapeutin mit mir allein quasi.
Ja. Mhm. Okay. Und zwar richtig, so dass es eklig wird. Es
ja.
du musst denken, fuck, jetzt muss ich da schon wieder hin.
Mhm.
Die blöde Kuh, es ärgert mich.
Mhm.
Ja, weil die ganze Zeit popelt. Du musst, oder der, kannst auch zum Typen gehen. Problem ist, es gibt nicht so viele super gute.
Ja, und es gibt auch ganz wenig Plätze und alles. Ich habe schon mal ein bisschen rumtelefoniert tatsächlich. Das war, es ist auch einfach ermüdend.
Ja, es gibt ein schönes Buch, das heißt Die narzisstische Mutter.
Mhm.
Das kannst du mal lesen, so deine Familienhistorie betrachtend.
Mhm.
Und ich überlege mal ein paar, ich mache eh mal so ein Literaturverzeichnis für gute Bücher, die man lesen kann, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Ne?
Mhm.
Und dieses Ich übernehme die Verantwortung für alle, das muss einfach raus bei dir.
Ja.
Die Leute müssen selber groß werden dürfen in deiner Gegenwart. Ne?
Mhm.
Und das ist ja was Tradition in deiner Familie hat, das muss jetzt aber aufhören.
Ja.
Ja.
Das merke ich auch ganz deutlich.
Mhm. Mhm. Aber du wirst, also Kinder gehen immer dann in den Widerstand, wenn es ungerecht wird.
Mhm.
Ne? Und das hat meistens nichts damit zu tun, dass sie nicht mehr zocken dürfen, wobei es natürlich auch so super Süchtlinge gibt, die dann richtig Cold Turkey plötzlich kriegen. Aber das passiert eigentlich nicht, wenn die Kinder emotional gut angebunden sind, ja, an das gesamte System. So, und meistens gehen die in den totalen Widerstand, wenn irgendwas nicht stimmt. So, wenn die sich nicht gesehen fühlen, wenn die übergangen werden oder deren Bedürfnisse und, und. Das hat jetzt nicht direkt was mit Verboten zu tun, sondern ist ganz feinstofflich.
Mhm.
Da musst du einfach mal ein bisschen hinhorchen.
Mhm.
Und den echt trotzdem nicht an eine zu lange Leine laufen lassen, gerade wenn der älter wird, ja, dass der nicht anfängt, sich zu betäuben mit, keine Ahnung, sei es erstmal Nikotin oder so.
Mhm.
Der muss lernen, Gefühle müssen Ausdruck finden.
Mhm.
Ja? Das ist die Lehre. Das ist das, was alle Suchtkranken gemein haben. Sie versuchen, Gefühle zu unterdrücken, die hochkommen wollen.
Ja.
So. Und wenn er das lernt, entwickelt er keine Sucht.
Und ich finde es auch schwierig an der Stelle, dass er sich da an mir orientieren soll, weil ich merke, dass er möchte sich eigentlich an seinem Papa orientieren.
Der kann es aber leider nicht.
Der kann es nicht. Und mein Sohn macht es genauso wie er.
Mhm.
Und meine Tochter orientiert sich an mir, für die ist alles in Ordnung, weil bei mir ist alles in Ordnung so ungefähr. Und er ist so ein bisschen lost. Weil der Papa halt nicht da ist. Aber er möchte sich auch partout nicht an mir orientieren.
Ja. Ja, Männer brauchen auch männliche Vorbilder.
Ja.
So, und das muss aber nicht der Vater sein. Das kann zum Beispiel auch, ich weiß, Sportvereine, das ist schwierig, weil da wimmelt es teilweise von Leuten, die nicht dahin gehören. Aber es kann auch ein guter Trainer sein zum Beispiel. Oder ein guter Lehrer oder so. Also man muss nur Möglichkeiten schaffen, dass sie sich an gesunden, heilen Männern orientieren können.
Mhm.
Damit die lernen, wie es ist, sich so zu fühlen, auch in Kontakt mit sich zu sein.
Mhm.
Ja, das muss man, da muss man Gelegenheiten schaffen.
Mhm.
Und das Problem haben alle, deren Ex-Partner, ja, und umgekehrt natürlich auch, einfach nicht emotional auf der Höhe sind.
Ja.
Es ist für uns alle gleich schwierig.
Mhm.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Ich habe das jetzt gerade gemerkt in dem Gespräch. Also es spricht mich alles total an und ich glaube, ich mache viele Dinge auch schon richtig. Ich gucke mal nochmal nach einer Therapeutin für mich tatsächlich.
Mhm. In welchem Stadtteil wohnst du? Ungefähr Süden, Osten,
Süden.
Süden. Mhm. Okay, ich höre mich mal um.
Mhm.
Die gute Nachricht ist, du wirst es schaffen.
Mhm.
Ja, und die schlechte Nachricht ist, ab einem gewissen Alter ist sowieso jeder Mensch für sich alleine verantwortlich, ne? Und muss die Konsequenzen des eigenen Handelns tragen. Was wir als Elternteile machen können, ist, unser Bestes zu geben. Mhm. Und das tust du. Mhm. Es ist immer so beschissen, wenn ein Teil nicht mitmacht.
Aber ja, ja.
Ich war ganz am Anfang bei so einem ungarischen Psychoanalytiker, der unheimlich toll war. Und der hat mal gesagt, sie können sich mal bei ihren Söhnen dafür entschuldigen, dass sie diesen Mann als Vater ausgewählt haben. Mhm. Ja? Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, was, das ist ja total, dann hole ich ihn ja vom Sockel irgendwie, der heilige Vater. Hat er gesagt, genau das ist nötig, die müssen ihn realistisch sehen. Die müssen sehen, wie er ist. So. Und das kam mir total grob vor, aber heute glaube ich, dass er recht hat. Die müssen sehen, wie die Leute sind, weil sie dann wissen, dass mit ihnen nichts falsch ist.
Ja.
Der hat sich entschieden, in seiner Sucht zu bleiben.
Ja.
Ja, oder was heißt entschieden, aber er hat keinen Weg rausgefunden.
Ja.
Das war nicht deren Verantwortung.
Ja.
Und ich finde, ich möchte das nochmal challengen, ich finde es ganz schwierig, dass sie dahin gehen, auch wenn die das mit entschieden haben. Weil du wirst als Kind merken, dass der nicht auf der Höhe ist.
Ja.
Die Wohnung weiß nicht, wie die aussieht.
Mhm.
Ja.
Ja, aufgeräumt.
Ist es.
Ja.
Mhm. Ja, gut.
Also das ist ja eben, da sind halt auch komische Strukturen zugange in dem Versuch, das alles.
Ja. Immerhin, weißt du?
Ja, ja.
Also das, dann ist das Chaos wenigstens nur innen und nicht nur im Außen.
Ja, genau. Aber dieses Innen ist ja genau das, was sie halt nicht sehen. Und es ist nur, was sie spüren. Und das bringt auch dieses Unwohlsein mit sich tatsächlich.
Ja.
Was sie dann auch mit mir besprechen, weswegen sie sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr hin.
Sprich mit denen über Chaos.
Mhm.
Ja, und wie groß deine Angst auch manchmal ist, warum du so viel Druck machst.
Ja.
Weil dein Versuch ist es, das Chaos zu beherrschen.
Ja.
So, sag denen das.
Mhm.
Ja, und das Chaos auch innen sein kann und eben nicht nur sich im Äußeren zeigt.
Mhm. Okay.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram, sag ich in letzter Zeit immer, The Real Paula Lambert bin ich da. Und wenn ich nicht antworte, schreibt nochmal und irgendwann finden wir uns. Danke.